Ich glaube, dass den Leuten total auf den Zeiger geht, diese Streiterei in der Ampel. Und ich habe jetzt an mehreren Stellen das Angebot gemacht, zusammenzukommen. Ich kann das nur für Nordrhein-Westfalen sagen, 6 bescheidene Stimmen im Bundesrat, 1 Stimme in der Ministerpräsidentenkonferenz. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass alle, die Ampel, auch die CDU oder die Union in Summe, davon profitieren würden, wenn man jetzt nicht einfach abwartet, dass die Ampel da irgendwie jetzt langsam ausläuft, noch 1,5 Jahre. Da hat keiner was von, sondern lass uns noch mal ein paar suchen, ein paar dicke Dinger zu lösen. Die Probleme schreien uns ja quasi an. Deswegen habe ich von aller Allianz der Mitte gesprochen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Einfach mal arbeiten. Das Wort arbeiten ist in dem Gespräch mit meinem heutigen Gast ganze 62 Mal gefallen. Während sich gerade viele für die 30-Plus-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich natürlich engagieren, spricht sich der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, fürs Arbeiten aus. Arbeiten, um die ganzen Probleme in diesem Land zu lösen. Arbeiten, um längst Beschlossenes auch umzusetzen. Arbeiten, um für alle vernünftige Rahmenbedingungen zu schaffen. Arbeiten, um Deutschland wieder erfolgreich zu machen. Und das alles müsse doch auch ohne Streitereien und ohne ewiges Gezanke möglich sein, wie wir es gerade in Berlin sehen, sagt Hendrik Wüst in unserem Gespräch. Denn genau das sei der größte Treiber für den zunehmenden Einfluss rechtspopulistischer Stimmen in diesem Land. Wie sich Hendrik Wüst seinen Vorschlag einer Allianz der Mitte vorstellt, was er selbst schon in Nordrhein-Westfalen erreicht hat, wie er sich das Ganze auf Bundesebene vorstellen kann und ob er nicht am Ende doch noch Kanzler werden will. All das habe ich ihn diese Woche hier bei einem Kaminabend in unserem Verlagsgebäude der Handelsblatt Media Group befragt. Seit 3 Jahren laden wir hier 2-mal im Jahr zu uns nach Düsseldorf ein und diskutieren mit prominenten Gästen die wichtigsten aktuellen Fragen zu Politik, Wirtschaft und natürlich Innovation.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie brauchen Klarheit bei dem Thema CO2-Grenzausgleichsmechanismus? Erfahren Sie, welche Aspekte Sie berücksichtigen müssen, um Bußgelder, unterbrochene Lieferketten und Reputationsschäden zu vermeiden. Klären Sie Ihre Fragen im Hinblick auf die neue Berichtspflicht im Online-Seminar am 6. Mai. Jetzt anmelden und mit dem Code PODCAST 15% bei der Anmeldung sparen. Alles weitere unter live.handelsblatt.com/cbam.
Und damit jetzt zu meinem Gespräch mit Hendrik Wüst beim Handelsblatt Kaminabend. Und da sage ich ganz herzlich willkommen an den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst.
Schön. So, schön, dass Sie da sind. Hallo. Herzlich willkommen. Bitte sehr. Herr Wüst, Sie sind ja wahnsinnig viel unterwegs hier im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Sie sind zu Fuß unterwegs. Sie sind sogar im Karneval zu Fuß unterwegs. Und ich glaube, wir müssen 2 Sachen vorab klären. Sie sind als Instagram-Influencer gegangen beim letzten Mal. Was hat es denn damit auf sich?
Na, also gelaufen bin ich beim Karnevalszug in einem Clownskostüm. Wie sagt man? Lappen. Mhm. Als Lappenclown mit einer sehr bodenständigen Familiengesellschaft, die aus dem Zusammenschluss zweier Kirchengemeinden und so weiter und so weiter. Also sehr, sehr, sehr bodenständig und das war wirklich schön, hat großen Spaß gemacht. Bei der Fernsehsitzung habe ich in der Tat einen Anzug in den Instagram-Farben getragen und einen großen Sticker, der an das Instagram-Logo erinnert, auf dem Rücken und habe vorne sicherheitshalber, damit man es erkennt, draufgeschrieben: Insta-Präsident. Weil die Opposition immer viel Werbung für meinen Insta-Account macht, indem sie mich Insta-Präsident nennt. Es muss daran liegen,
dass Neid, weil sie so erfolgreich sind, oder?
Weiß ich nicht, so viel machen wir da gar nicht. Aber die Abgeordneten der Opposition wollen auch alle immer mit mir aufs Foto. Und wahrscheinlich ist das der blanke Neid der von deren führenden Leuten.
Und das war ja jetzt die Sitzung in Köln. Also ich als Hamburger habe da natürlich nicht so am Laufen, aber man fragt sich aus Düsseldorfer Perspektive schon natürlich, warum jetzt in Köln der Auftritt. Sie hätten ja auch zur Sitzung in Düsseldorf gehen, aber das wurde ja nur vom WDR übertragen. Lag es daran?
Nee, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich eingeladen war dazu. Vielleicht auch. Das passt dann vielleicht der Mini
besser. Die hätte man wahrscheinlich organisieren können, die Einladung, oder?
Ja, vielleicht, aber dann wären die Kölner wieder traurig gewesen. Also wie man es macht.
Also doch lieber Köln, wenn es drauf ankommt zwischen Köln und Düsseldorf.
Also ich bin erster FC Köln-Fan seit meiner Kindheit und ich arbeite wirklich gerne in Düsseldorf. Und als Westfale bin ich ansonsten völlig neutral. Fast wie ein Hamburger.
Ich bin absolut neutral. Gut, dass wir das alles geklärt haben. Aber kommen wir nochmal zurück auf Ihre Fußmärsche durch das Bundesland. Wenn Sie.
Also Sie erwecken bitte nicht den Eindruck, ich würde hier nur laufen. Dann, das heißt ja, ich komme immer nur bis Meerbusch und zurück an einem Tag.
Nee, also, aber Sie sind ja in der Tat, man hat Sie mit Kinderwagen gesehen, im Karneval. Sie sprechen sehr viel mit Menschen und das ist das ist ja auch gut so. Wenn Sie auf Deutschland schauen, was erleben Sie da gerade? In was für einem Zustand ist dieses Land gerade?
Ja, also wenn man auf Menschen trifft, die irgendwie organisiert sind, die für Branchen sprechen, für Gruppen sprechen, dann haben sie natürlich dort eine gerade schwierige Stimmung. Wirtschaft, insbesondere NRW, insbesondere energieintensiv, kurz vor Katastrophe oder mittendrin in Katastrophe. Viele Menschen, die sagen wir, eher ein bisschen weiter weg sind davon, sich jeden Tag über Politik, Wirtschaft Gedanken zu machen, sagen mir aber auch, die Griesgrämigkeit von euch Politikern kann ich auch nicht mehr hören, verbreite mal wieder ein bisschen gute Stimmung. So, jetzt bin ich ja nicht als Kreuzfahrtdirektor eingestellt, deswegen ist mit guter Stimmung immer so eine Sache. Aber wir müssen schon aufpassen, dass wir unsere Probleme sehen, daran arbeiten, aber uns nicht selbst in Grund und Boden quatschen. Also da die richtige Balance zu finden, wird, glaube ich, den Bedürfnissen aller, die ich so treffe, gerecht. Das heißt aber vor allen Dingen viel Arbeit.
Also war es ein Fehler, dass Habeck und Lindner den Zustand der deutschen Wirtschaft in so krassen Worten benannt haben? Also Lindner sagte, die aktuelle Situation ist peinlich und gefährlich. Habeck hat sich anders, aber ähnlich dramatisch ausgedrückt. Ist es falsch?
Wenn die zwei nicht den Beruf hätten, den sie hätten, wäre es okay, dann könnte man es dabei belassen. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, was macht er denn jetzt, Freunde? Was kommt denn jetzt? Also wenn ich als Politiker einen Zustand beschreibe, und die beiden haben ja recht damit, dass es extrem schwierig ist gerade, dann muss danach aber was kommen. Dann muss danach, würde jeder Journalist ja fragen, was machen sie jetzt damit? Wenn dann irgendwas Wolkiges kommt, würden sie dreimal nachsetzen und fragen, was denn jetzt konkret? So, deswegen ist ja der Befund nicht falsch, aber die Frage bedarf der Antwort, was heißt das jetzt? Was kommt jetzt? Ist jetzt das Wachstumschancengesetz, da werden wir am Mittwoch im Vermittlungsausschuss drüber reden, 3, irgendwas Milliarden Euro. War es das jetzt oder schafft ihr jetzt, die sind ja noch für 2 Jahre gewählt, 1,5 Jahre, 1/3 Jahr gewählt, die beiden. Habt ihr noch den Angang in der Zeit nochmal euch zusammenzuraufen und eine gemeinsame Antwort zu geben? Oder war es das jetzt?
Das besprechen wir alles gleich im Detail. Ich würde gerne nochmal auf die Menschen zurückkommen, mit denen Sie ja auch sprechen über den Zustand. Nur noch 17%, je nach Umfrage, die man anschaut, aber eine, die ich gesehen habe, der Deutschen jedenfalls, sind mit der Arbeit der Ampel zufrieden. Was sehen Sie da, wenn Sie nach Berlin schauen?
Ich finde 17% eine überraschend hohe Zahl. Das müssen die sein, die sich nicht so viel damit beschäftigen. Aber na, Spaß beiseite. Also ich finde schon, eine Koalition ist keine Liebesheirat. Ich sage immer über uns Schwarz-Grün, wir haben nicht geheiratet, wir haben eine WG. Da hat jeder seine Aufgaben und wenn man sich ordentlich benimmt, kommt man gut miteinander klar. Und irgendwann zieht man vielleicht auch wieder auseinander oder sagt, komm, wir verlängern nochmal, ist okay.
Aber wenn man die Schüssel stehen lässt, dann gibt's Ärger.
Der eine muss spülen, der andere muss Bier mitbringen.
Wer spült da gerade nicht in Berlin?
Ja, ich finde irgendwie keiner macht was. Und das ist irgendwie einfach zu wenig für die Situation gerade. Es geht doch gar nicht darum, dass dem einen der andere nicht passt oder dass man sich auch seiner Unterschiedlichkeit bewusst bleibt in einer Koalition. Aber jenseits von all dem sind das Amtsträger, die gewählt sind, für dieses Land zu arbeiten. Punkt. Macht das doch einfach. Und stecht nicht jeden Murks durch, der euch bei dem anderen nicht passt, sondern nehmt einen Telefonhörer ab, setzt euch zusammen, arbeitet an den Dingen. Und es gibt auch unter Sozialdemokraten, Grünen und Liberale genug Möglichkeit zur Gemeinsamkeit, jenseits dessen, was für den Einzelnen die rote Linie ist. Mhm. Die reden aber immer über die roten Linien. Und das gefällt mir an der Geschichte nicht. Die stecken unglaublich viel Energie da rein, sich gegenüber dem anderen zu profilieren, sich abzusetzen davon, dass nichts passiert. Wenn die gleiche Energie reinstecken würden, dass was passiert, glaube, dann würden sie auch alle mehr davon haben. Dann hätten sie insgesamt nicht nur die 17% Zustimmung, sondern die FDP wäre vielleicht über der 5% Hürde, die Kanzlerpartei Richtung 30, die Grünen bei 20. Wäre es schlecht für die CDU vielleicht, aber besser für Deutschland wäre es.
Markus Söder sagt, Ampel, ihr hattet eure Chance, ist vorbei, macht den Weg frei, es braucht Neuwahlen. Brauchst du Neuwahlen?
Ja, die Frage, das kann man fordern. Das wird es aber nicht geben, solange alle so schlecht dastehen. So, insofern ist mein Appell ein anderer. Mein Appell ist ein anderer.
Aber sagen Sie mal kurz, Sie würden das befürworten?
Ich würde sofort eine neue Regierung befürworten, weil es die aber nicht geben wird. Wäre mir lieber, meine Forderung wird laufen, rauft euch zusammen, arbeitet. Mhm. Ist vielleicht nicht so spannend, aber bin ja nicht für spannend gebucht.
Über so ein paar politische Optionen wollen wir nachher noch sprechen, auch über mögliche politische Optionen, die Sie vielleicht haben. Ich würde aber gerne noch mal ganz weit zurückgehen in Ihrer Geschichte. Sie sind in Rehde im Münsterland geboren. Ihr Vater hat in der Textilindustrie gearbeitet, die sich ja in NRW zu der Zeit schon und vor allem danach dramatisch verändert hat. Sie wissen also, wie Transformation aussieht, wie sich Transformation anfühlt. Was haben Sie denn eigentlich damals über Transformation gelernt, was Ihnen heute hilft?
Naja, ich habe vor allen Dingen gelernt, dass ich die Firma meines Vaters nicht übernehmen möchte, weil der schon seine Sorgen mit an den Küchentisch genommen hat oder den Esstisch genommen hat. Er war Handelsvertreter für Textilmaschinen, Einzelkämpfer, selbstständig, freiberuflich. Das heißt, das war alles sehr, sehr unmittelbar, nicht? Mhm. Und also lange freiberuflich in meiner frühen Kindheit war Angestellter, hat den Laden übernommen. So, ich habe da ein paar Dinge gelernt. In meiner Kindheit sind wir wirklich auf einem kleinen Kinderfahrrad dahin gefahren, wo die Türme der Textilfirmen gesprengt wurden. Ne? Das war auf dem Dorf natürlich der Riesenevent. Und im Münsterland haben wir im Grunde, das ist der Arbeitsamtbezirk Coesfeld-Borken, wo meine Heimat ist. Es ist der zweitbeste immer hinterm Starnberger See. Und an Strukturförderpolitik, so wie wir sie heute diskutieren, ist da nicht viel passiert. Da ist mal irgendwie aus Kohlerückzugmitteln gemeinsam mit der Fachhochschule Gelsenkirchen ein Ableger einer Fachhochschule in Bocholt. Aber das war weit nach der Textilkrise. Gehört nur zur Redlichkeit dazu. Ansonsten hat man da dafür gesorgt, dass die Rahmenbedingungen passten. Man hat Grund und Boden. Die landwirtschaftlichen Flächen haben damals nicht viel gekostet. Ein Bruchteil von dem, was da heute ein Hektar Acker kostet. Die Kommunen haben Flächen gekauft, entwickelt, erschlossen, Gewerbesteuer möglichst niedrig gehalten, Arbeitsplätze geschaffen. Klingt total Banane und alle würden sagen, um Gottes Willen, wie unterkomplex. Hat aber funktioniert. Und gelegentlich sollten wir uns auch mal daran erinnern, dass wir an diesen Rahmenbedingungen, auch an den einfachen, wenn die mal ordentlich sind, dann kann manches noch on top kommen. Vielleicht muss auch inzwischen manches on top kommen, will ich gar nicht Abrede stellen. Aber das war ein Learning aus der Zeit. Und ansonsten kann man an solchen Regionen, die sowas erlebt haben, merken, die Erfolgreichen haben danach auf Diversifizierung gesetzt, haben den Tausendfüßler wachsen lassen aus vielen, vielen Branchen, die in meiner Heimatstadt dafür sorgen, dass es immer mal einer Branche gut und einer vielleicht nicht gut geht, in Summe aber nicht mehr diese Riesenabstürze da sind. Also mir geht es auch so, ich bin ja viele Jahre Mittelstandspolitiker gewesen. Mir sind 10 Mittelständler mit jeweils 100 Mitarbeitern sind mir lieber als einer mit 1000 Mitarbeitern, von dem man dann ja irgendwie abhängig ist.
Mit 15 haben Sie den Stadtverband der Jungen Union mitgegründet. Wollten Sie eigentlich damals schon Kanzler werden?
Auch damals habe ich ganz andere Gedanken gehabt. Ich wollte immer Rechtsanwalt werden, schon in dem Alter. Und das habe ich auch geschafft.
Okay.
Also ich erreiche meine Ziele, können Sie sicher sein.
Ja. Und Wann kam dann der Kanzlerwunsch?
Kam der schon? Weiß ich gar nicht. Aber wenn er kommt, lesen Sie es alle im Handelsblatt.
Ich fand es interessant, in der Vorbereitung habe ich gelesen, 2005 haben Sie zum ersten Mal Helmut Kohl getroffen, der Ihnen damals gesagt hat, Mensch, wie will denn jemand wie du Zuversicht im Volk verbreiten? Bub, du musst was essen.
Du musst mehr essen. Ja, die stimmt. Die stimmt total. Es war... Also 2005, ich war gerade Landtag gewählt, Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen für die Sozialdemokratie verloren nach 39 Jahren. Gerd Schröder sagt, jetzt machen wir Neuwahlen im Bund, ich brauche ein neues Votum. Mein Freund Philipp Missfelder, der leider zu früh verstorben ist, hat in Recklinghausen für den Bundestag kandidiert. Und weil er JU-Chef in Deutschland war, den Wahlkampfauftrag der Jungen Union Deutschlands in Ruhr-Festspielhaus gelegt. Helmut Kohl und wir standen hinter der Bühne. Helmut Kohl war nicht so ganz gut zu Fuß schon. Und das Ruhrfestspielhaus war mit viel zu vielen jungen Leuten über alle polizeilich erlaubten Grenzen oder Feuerwehr erlaubten Grenzen voll. Und die ersten jungen Leute versuchten, an die Seitenwand zu kommen, das war alles Glas, und Helmut Kohl zu sehen, der da so in der Ecke stand. Und dann haben wir die Jalousien runtergemacht, aber langsam. Und Helmut Kohl fing schon an, sich in Bewegung zu setzen. Und da stoppen sie den Mann.
Und wo standen Sie?
Ich habe mich da vorgestellt, damit er aufhört zu laufen, damit er nicht an der Scheibe vorbeiläuft und alle jungen Leute an diese Glasscheibe sich pressen und Helmut Kohl sehen wollen.
Aber Sie haben dir den Tipp ja eigentlich...
Und er war ein bisschen sauer auf mich. Mhm. Er hat gesagt, bub, geh zur Seite. Er hat gesagt, nee, Bundeskanzler, du musst jetzt warten. Bist doch der Wüst. Ich gesagt, ja, bist da jetzt im Landtag. Ja, guckte mich von oben bis unten an und dann kam diese fröhliche Beleidigung.
Aber, und den Tipp haben Sie nicht befolgt bis heute, oder?
Nee.
Stimmt die Geschichte mit dem Desk-Fahrrad? Also sind Sie so ein Typ, der so ein Fahrrad am Schreibtisch stehen hat?
Ja, ich habe einen Hochschreibtisch und einen normalen.
Okay.
Und an dem einen steht ein Deskbike.
Aber also, so
wenn Sie mal eine Videokonferenz mit mir haben und sehen, dass der Kopf immer hin und her geht, dann nicht, weil ich irgendwas nicht gut finde, was Sie sagen.
Wie viel macht man das so? Oder ist es eher doch Kulisse für die Geschichte?
Nee, es geht einfach, ich sitze auf dem Deskbike gelegentlich. Ich habe zu wenig Bewegung in meinem Job. Mhm. Als Verkehrsminister bin ich noch ganz fröhlich mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren. Das hat keinen gestört und hat auch keiner gemerkt. Das wird aber jetzt irgendwie übermäßigen Trubel auslösen und deswegen mache ich das nicht. Ich habe zu wenig Bewegung und die hole ich mir dann da. So banal ist das.
Sie waren ja damals, das war wahrscheinlich kurz danach, auch ein Politiker, der wirklich bekannt war für seine steilen Thesen und scharfen Zitate. Sie haben zum Beispiel mal gesagt, warum sollten Arbeitslose nicht Spielplätze sauber halten, die häufig mit Hundekot, Glasscherben und Drogenspritzen verschmutzt sind. Haben Sie das jetzt eigentlich umgesetzt?
Es ging um die zumutbare Arbeit für Akademiker.
Mhm. Ekeljobs hat, glaube ich, die Bild damals geschrieben.
Ja, was war die Zusammenfassung. Also wahr ist, ich würde das heute so nicht mehr sagen und trotzdem finde ich, wenn jemand was vom Sozialstaat, wir reden jetzt von Sozialleistungen, nicht von Beiträgen. Wenn jemand von Sozialleistungen lebt, dann kann der Sozialstaat, die Gesellschaft schon auch verlangen, dass er sich einbringt. Und dann kann auch ein Akademiker nicht sagen, mir ist eine Arbeit zu fein, die vielleicht nicht Akademiker machen muss. So, ich habe das damals ein bisschen überpointiert auf den Punkt
raus. Absolut. Und ich habe noch in der Vorbereitung dann auch weitere Porträts gelesen.
Aber jeder hat verstanden, was ich meinte, nicht?
Irgendwo. Absolut. Ich habe ein paar Porträts gelesen über Sie und ich würde gerne mal wissen, welche dieser Beschreibungen, die drei, die ich jetzt vorlese, eigentlich am besten auf Sie passt. Also die SZ schrieb Henrik Wüst, der schneidige Law-and-Order-Politiker. Die FAZ schrieb der hartgesottene Wadenbeißer. Und die Zeit schrieb Rüttgers Mann fürs Grobe. Was trifft es eigentlich am besten?
Ja, wahrscheinlich zu der Zeit alles drei. Ich war mit 29 in den Landtag gekommen, bin mit 30 Generalsekretär geworden. Die CDU Nordrhein-Westfalen hat da damals nach diesen besagten 39 Jahren die Wahl gewonnen. Wir hatten nie das Gefühl, das ist auch eigentlich gut so, das Land gehört jetzt uns. Sondern wir haben schon noch an vielen Stellen richtig kämpfen müssen. Und der Reformstau nach 39 Jahren, der war schon auch eine Baustelle, es war schon Politik in der Kampfzone teilweise. Und als ich habe damals auch geglaubt, dass diese Art, ein Generalsekretärsamt zu leben, war ja nicht nur ein Job, dazugehört, sein muss. Eine meiner Lehren ist, vielleicht etwas besser auf sich selber aufzupassen
in solchen Phasen. Und das Interessante ist, dann ist irgendwann was passiert. Und das müssen wir jetzt, glaube ich, rausarbeiten, was passiert ist im Detail. Denn ein paar Jahre später wurde ein Porträt geschrieben. Immer wieder umschifft Henrik Wüst in Interviews die raue See konkreter Festlegungen und steuert lieber in das ruhige Gewässer des sowohl als auch. Das wollen wir heute natürlich rausfinden, ob das so ist. Aber was ist da passiert in der Zwischenzeit?
Naja, schauen Sie, Sie sind ja angefangen, Henrik Wüst zu erklären, mit 15. Mhm. Jetzt bin ich bald 50. Man wird einfach auch erwachsen. So, und das
ist das schon abgeschlossen eigentlich oder ist es noch ein Prozess?
Nee, ich hoffe, das geht noch weiter. Also ich glaube, Mohammed Ali hat mal gesagt, wer mit 50 noch so ist wie mit 35, hat sein Leben vergeudet, also so sinngemäß. Warum soll ich jetzt ausschließen, dass ich mit 70 vielleicht nochmal hier sitze und ich nochmal anders bin, vielleicht klüger, vielleicht auch einfach langweiliger, man weiß es ja nicht. Aber man soll der Gnade des Herrn ja keine Grenzen setzen, noch jeden Tag schlauer zu werden. Das ist auch das Schöne in meinem Job. Aber da ist ehrlich gesagt gar nicht so ein riesengroßes Wunder passiert, sondern ich glaube einfach eine Entwicklung, die jeder in dem Alter macht. so völlig unabhängig von der Frage, ob man Ämter hat oder nicht, nur über mich sind alle paar Jahre irgendwelche Porträts geschrieben worden, deswegen kann man das so schön beschreiben. Das passiert anderen Leuten selten.
Wenn Sie zurückblicken auf all die Jahre, über die wir es gerade gesprochen hatten, ich meine, es heißt in Deutschland immer, wir haben keine Fehlerkultur oder keine ausgeprägte Fehlerkultur. Keine Fehlerkultur.
Ja.
Vielleicht versuchen wir dem mal was entgegenzusetzen. Was waren denn Ihre größten Fehler oder was war der größte Fehler, bei dem Sie am meisten gelernt haben?
Na, also ich habe eben schon mit so einem Halbsatz gesagt, also alles, was Sie vorgelesen haben, stimmt. Mann fürs Grobe und all diese Sachen. Ich habe da nicht sonderlich gut auf mich selber aufgepasst. Habe mir ohne Not auch Schlachten geliefert, die mich selber in keinem guten Licht haben stehen lassen. Jetzt kann man sagen, das ist ein bisschen Geschäftsgrundlage, wenn man Generalsekretär wird, dann musst du auch die Schlachten führen, die nicht immer gewonnen werden, aber wo nachher wenigstens die eigenen Truppen drei Sätze hat, an denen sich festhalten kann. Aber der Fehler war sicherlich nicht sonderlich gut auf mich aufzupassen und zu glauben, dass man am Ende, dass das schon gutiert wird. Am Ende hat meine eigene Partei nicht mehr so sonderlich viel Bock auf mich gehabt. Das war sicherlich einer der Fehler damals. Ich glaube, ich bin jetzt nicht der Mensch, der unreflektiert Entscheidungen trifft, aber ich treffe Entscheidungen, weil es dazugehört, treffe sie auch gerne, nehme auch Verantwortung und jeden Tag. Und da ist immer mal was bei, was falsch ist. Also ich bin gerade ins Amt gekommen, nachdem Armin Laschet nicht Kanzler wurde, das Amt abgegeben hat. 200 Tage vor der Landtagswahl, mitten in der Pandemie. Und wir hatten eine Lage, die von zunehmendem Misstrauen geprägt war, weil wir ständig den Leuten die Regeln geändert haben. Die Pandemie hat sich ja mit mehr Distanz, ging das ja mehr nach Himmelsrichtung als nach Frage, wer regiert wie und wer macht was. Und wenn ich jetzt auf diese Zeit schaue, welche Probleme wir heute noch aus dieser Zeit mitschleppen, gerade bei Kindern, die von zu Hause nicht viel Förderung kriegen,
also in den Schulen,
würde ich die Frage, wie Pisa, oft wir Stichwort. Schule schließen und wie lange wir Schule schließen, heute ganz sicher noch mal kritisch betrachten. Das ist ziemlich klar. Das muss man auch sagen. Ich hoffe, dass wir nie wieder eine Pandemie kriegen. Aber welche Schleifspuren das hinterlässt, das ist beachtlich. Und das würde ich heute im Nachgang auch noch mal dreimal auf die Goldwaage legen, ob man das noch so macht.
Andere würden vielleicht die Geschichte Ihres Rücktritts als Generalsekretär noch als in diesem Kosmos Fehler, Niederlagen oder so einsortieren. Passt das da rein? Oder?
Ja, Niederlage sicher, weil ich da das aufgebaut habe, was ich gerade beschrieben habe, dass ich meinen eigenen Ruf runtergerockt habe. So, und am Ende auch eine Sache nicht mehr erklären konnte, die man vielleicht
sonst besser erklären kann. Alle, die sich nicht mehr erinnern, es ging damals um ein Schreiben, in dem Sie Gespräche mit dem damaligen Ministerpräsidenten für Geld an Sponsoren angeboten haben. Ist das richtig zusammengefasst?
Nein. Dann macht aber heute auch nichts mehr. Es war nicht von mir, sondern von einem Mitarbeiter, aber darauf kommt es gar nicht an. Es war in meinem Verantwortungsbereich. Wenn ich das Brief gesehen hätte, hätte ich ihn sicherlich so nicht rausgegeben. Aber das hätte man alles erklären können, weil das alle Parteien machen, dieses Sponsoring auf Parteitagen. So wie das da stand, darf das nicht sein. Und deswegen habe ich auch die Verantwortung übernommen. Die Ursache war aber gar nicht das, sondern das baute sich auf in einer etwas rauflustigen Phase, wie Sie sie eben beschrieben haben. Und das ist auch das, wo ich heute allen jungen Leuten sagen würde, verkämpf dich nicht für die Partei, steh für deine Inhalte, deine Überzeugung, mach deinen Auftrag, aber stell dich nicht ständig vor lauter Spaß ins Feuer.
Ich will auch gar nicht mit der alten Geschichte anfangen, sondern mir geht es eher darum, was hat das mit Ihnen gemacht? Wie hat Sie das verändert? Was haben Sie daraus gelernt?
Naja, also auf mich selber aufzupassen, zum Beispiel. So, wie macht man das? Ja, dass man mit Menschen anders umgeht. Der respektvolle Umgang nicht nur eine Floskel ist, sondern dass man wirklich versucht, mit Menschen auch, die anderer Meinung sind, lebhaft zu streiten, Argumente auszutauschen im Sinne einer guten Streitkultur, aber die Grenze des Persönlichen nicht zu überschreiten. Denn das ist auch in der heutigen Gesellschaft, vielleicht fällt mir das auch heute leichter zu sagen, weil sich die Gesellschaft so entwickelt hat und alle irgendwie nur noch bei Social Media irgendwas rausbrüllen, nur noch raussenden. Und ich halte für eins der wichtigsten Dinge, Streitkultur zu leben und wirklich so, wie man es früher über jeden Dorfstadtrat gesagt hat, aber nachher noch ein Bier miteinander trinken zu können, sich nicht feind zu werden über Streit, sich nicht persönlich zu verletzen über Diskussion.
Ist das so ein Problem, was wir in Berlin gerade sehen?
In der Ampel, ich vermute ja. dass die weit, weit im Rahmen der persönlichen Verletzung angekommen sind. So wie die miteinander agieren und so wie die selbst mir gegenüber, der ja einer Oppositionspartei im Bund angehört, übereinander reden, ja. Es ist aber nicht nur ein Problem der Ampel, das wäre ja zu kurz gesprungen und ehrlich gesagt ein zu billiger Punkt, das sieht ja jeder, ich muss ja nicht, gar nicht mehr schlecht über die Ampel reden, sondern es ist ein Problem dieser Gesellschaft, dass, und das ist dadurch, dass Teile des Diskurses in soziale Medien ausgelagert worden sind, beziehungsweise dort ein Diskurs entstanden ist, den es so früher in der Breite und so einfach ja gar nicht gab. Am Stammtisch ist immer dummes Zeug erzählt worden und hat irgendwann der Willi zum Schorschi gesagt, jetzt hören wir auf mit deinen rechten Sprüchen. Ja, ja, ist ja gut. Und dann war es okay, da gab es ein Korrektiv. Heute sitzen Leute auf dem Sofa, da gibt es kein Korrektiv und hauen die Dinger einen nach dem anderen raus. Sind ja auch ganz oft dieselben Typen, die sich da auch bei mir, bei Social Media irgendwie verewigen. Also das hat schon die Verrohung der Sitten und die sogenannten sozialen Medien haben schon ein bisschen was miteinander zu tun. Umso wichtiger ist, dass es solche Formate gibt, dass es Qualitätsmedien gibt und dass es Räume für Diskurs gibt, wo es hart zur Sache geht, wo man sich aber nicht doof kommt. Und das ist, vielleicht fällt mir deshalb auch die Beschreibung des meines eigenen Learnings so leicht, weil sich ja auch die Gesellschaft in so eine Richtung entwickelt hat.
Was ist eigentlich so die wichtigste politische Idee oder der wichtigste, das wichtigste politische Ziel, für das Sie stehen? Was ist dieser eine Gedanke, den, wenn man alles andere vergisst, alle hier heute von heute Abend mitnehmen müssen?
Das ist heute nicht dasselbe, wie es beim 15-jährigen Hendrik Wüst war. Ich bin in die Politik gegangen wegen eines 15-Jähriger, geht in die Junge Union. Ich war schon mit 12 politisch interessiert. Und als ich 14 war, fiel der eiserne Vorhang und ein wackeres Team von fleißigen Journalisten, Spiegel TV, machte sich auf, die Kinderheime von Herrn Ceausescu zu filmen. Da waren nur Tage vorher die Mitarbeiter abgehauen und die Kinder lagen teilweise angekettet auf Betten ohne Matratze in eigenen Exkrementen und verhungert. Kurz vorm Verhungern, teilweise tot. Das hat mein Gerechtigkeitsempfinden des 14-jährigen Hendrik Wüst vor seinem Schwarz-Weiß-Fernseher wirklich angezündet. Und dann habe ich mir gedacht, wenn das im Namen des Sozialismus passiert, dann will ich das andere. So, das war mein Urantrieb, mich politisch zu engagieren. Wenn Sie mich heute fragen, was ist das eine wichtige Thema, wo Sie, wenn es irgendwie geht, die maximale Priorität aufsetzen, was wir auch in der Landespolitik real machen, ist es Kinder, junge Leute, Schule, Bildung, Sprache. Dieser ganze Themenbereich. Und damit sage ich nicht, dass innere Sicherheit und Infrastruktur und alles nicht wichtig ist. Aber wenn Sie mich nach einem fragen, dann sage ich auch, was die Top-Priorität ist. Wir haben 100.000 Kinder in der Frühförderung in Nordrhein-Westfalen. Kinder, die in den letzten Monaten, seit Beginn des Ukraine-Krieges, bisschen vorher, ein bisschen nachher nach Nordrhein-Westfalen gekommen sind. 100.000 nur in Nordrhein-Westfalen, deren Sprachfähigkeit nicht so ist, dass sie am normalen Unterricht teilnehmen können. 100.000. Im ersten Jahr des Ukraine-Krieges sind allein 40.000 schulpflichtige Kinder gekommen, die sind da drin, plus. So. Ich habe 25% der Kinder in der vierten Klasse, also am Ende der Grundschule, die nicht altersadäquat mit Sprache umgehen können. Die verstehen teilweise nicht, was vorne an der Tafel läuft. Dann ist Bildung vorbei, bevor sie angefangen hat. Wenn ich da nicht die Top-Priorität draufsetze, dann geht alles danach, wird schwieriger im Leben dieser Kinder. Alles danach wird schwieriger. Und das ist die Ressource, die wir haben. Das sind alles unsere Kinder, woher auch immer sie kommen. Deswegen würde ich sagen, ist das unsere Top-Priorität. Wir können auch noch ein paar andere Bälle in der Luft halten, aber damit Sie mir nachher nicht vorwerfen, ich hätte eine konkrete Frage nicht konkret beantwortet, das wäre die Top-Priorität heute.
Es wird ja nun seit Jahrzehnten darüber gesprochen. Seit Jahrzehnten ist klar, dass Deutschland da ein Problem hat. Und seit Jahrzehnten tut sich eigentlich nicht. Ich habe auch Kinder, wenn man an die Grundschulen geht, dann hat man da schon das Gefühl, dass nicht nur die Gebäude seit den 70er, 80ern nicht mehr saniert wurden, sondern eben auch die Lehrpläne. Warum glauben Sie, dass Sie da wirklich was verändern können? Und was verändern Sie konkret?
Ja, also erstens waren wir zwischendurch, wir waren nicht immer bei einem Viertel der Kinder in der vierten Klasse, die nicht gut aussprechen.
So schlecht. Aber PISA, so schlecht wie
ja, langsam, nie bei der Messung. Jetzt, ich sage Sprachstand, vierte Klasse, Sie sagen PISA. Wir können über beides reden.
Hängt
wir
ja alles
wir sind in beiden heute so schlecht, wie wir es zwischenzeitlich gar nicht mehr waren. So, das hat was mit verschiedenen Sachen zu tun. Auch natürlich damit, dass so viele Kinder kommen und kaum Deutsch können. So, ich lade jetzt aber nicht die bildungspolitischen Versäumnisse meiner, anderer und aller möglichen Regierungen bei den armen Kindern ab, die hierher kommen. Die kommen ja nicht aus Jux und Dollerei hierher. Sondern das ist unsere Aufgabe. Die Frage, was können wir machen, liegt ziemlich auf der Hand. Wie jeder Unternehmer gucke ich, habe ich die richtigen Ressourcen, um das Problem zu lösen? Und siehe da, Überraschung, Überraschung, nirgendwo sind so viele Lehrerstellen unbesetzt wie an Grundschulen. Gucke ich noch tiefer rein. Ich habe alles Mögliche gemacht im Landtag in über 20 Jahren, in 20 Jahren. Aber ich habe nie Schulpolitik gemacht. Also bin ich ganz unbedarft daran und habe Zahlen, Daten, Fakten erfragt. Die meisten unbesetzten Stellen in Grundschule und die einzige Schulform, die wir schlechter bezahlen als die anderen. Bei einem Wettbewerb um die guten Köpfe. Wenn junge Leute Abi machen und wollen Lehrer werden und kriegen mit Grundschule, kriegst du beim Einstieg eine Gehaltsstufe weniger im öffentlichen Dienst. Also du kannst vielleicht ein, zwei Sprünge machen in deiner Laufbahn und fängst schon eine Stufe schlechter an. Wo gehen die hin? Nicht an die Grundschule. Also haben wir das geändert. Wir bezahlen die Grundschullehrer jetzt so gut wie die Lehrer für die größeren Kinder, okay. für die Oberstufen Schülerinnen und Schüler. Total banal. Wir haben ein Konzept aufgelegt, wie wir diese Lücke schließen. Ich habe extra jemanden ins Schulministerium gebeten zu kommen, als Schulministerin, die nicht jahrelang auf Schulkongressen irgendwelche Reden über Schulpolitik geredet hat, sondern die mit einem großen Personalkörper, einer großen Verwaltung arbeiten kann, die versteht, an welchen Schrauben die drehen muss, um solche Probleme zu lösen. Eine ehemalige Regierungspräsidentin. Und dann hat die nach knappem Jahr ein Konzept vorgelegt, um diese Lehrerlücke zu schließen. Wir haben viele junge Frauen insbesondere gehabt, die in Grundschulen arbeiten, die in der Zeit, als sie Kinder hatten, in Teilzeit gegangen sind. Dann wurden die Kinder größer, jugendlich. Der Rechtsgrund für Teilzeit war weg. Aber man hatte sich auch mit der Familie so arrangiert. Und dann blieb man in Teilzeit. Ich habe einen Freundeskreis, kenne eine junge Mutter, die macht 2 Stunden Religionsunterricht. Die ist von diesem Staat ausgebildet worden. Die ist verbeamtet und macht 2 Stunden Religionsunterricht. Da mal die freundliche Bitte zu stellen, wenn die Kinder größer werden und ein bisschen selbstständiger sind, ob man nicht aus 2 vielleicht 4, 6 oder 8 Stunden Religionsunterricht machen kann, hat man sich nie getraut, weil man wollte die Stimmung bei den Leuten nicht schlecht machen. Ja, wir haben das jetzt ganz fröhlich mal gemacht. Stimmung war bei manchen auch nicht gut. Wir haben Lehrerinnen und Lehrer versetzt. Auch nicht ganz einfach. Wenn oben im Kreis Steinfurt an der Grenze zu Niedersachsen mehr Lehrerinnen und Lehrer da sind, als es zwingend der Bedarf ist, ich in Recklinghausen aber ein Riesenproblem habe, kann ich nicht junge Frauen, insbesondere die halbtags tätig sind, von Steinfurt nach Recklinghausen versetzen. Also versetze ich die nach Borken oder nach Ahaus und die von Ahaus schicke ich dann nach Borken und die von Borken schicke ich nach Recklinghausen. Ich muss also 3 Leute versetzen. Haben wir aber gemacht. Machen wir jetzt. Kriege ich selbst aus meiner eigenen Nachbarschaft fröhliche Briefe. Henrik, was machst du da verdammt normal? Das ist auch schwierig. Du weißt auch, dass mein Mann viel unterwegs ist und so weiter. Aber das sind die Dinge, die wir machen. Okay. Nehmen Geld in die Hand, scheuen uns nicht, unangenehme Dinge zu machen. Ergebnis, allein im letzten Jahr 3.900 Lehrerstellen besetzt mit Lehrerinnen und Lehrern, 3.7 mit Lehrerinnen und Lehrern, Schulpsychologen, Schulsozialarbeiter. Also junge Menschen oder Menschen, die am Kind, am Schüler, an der Schülerin arbeiten werden innerhalb eines Jahres, weil wir diese Änderung vornehmen, weil wir die Prioritäten setzen, weil ich die 900 Millionen, das kostet der Sprung beim Einstiegsgehalt in dieser Wahlperiode, 900 Millionen, durch Priorisierung in diesem Landeskabinett hinkriege, weil alle sagen, okay, stimmt, Hendrik, hast recht, das ist die Top-Priorität. Also das ist der Grund, warum ich daran glaube, dass Politik was bewegen kann, weil wir was bewegen können. Es gibt nicht immer nur Applaus dafür und es kostet uns die Priorisierung in schwieriger Zeit, aber es geht.
Das Geld muss irgendwo herkommen. Wir haben anfangs über die Wirtschaftskrise gesprochen. Sie haben die Rahmenbedingungen, an denen man arbeiten muss, angesprochen. Da würde ich gerne jetzt nochmal einsteigen. Ökonomen sagen Deutschland eine sehr, sehr düstere Zukunft voraus. Einige sagen, wir werden hohe Inflationsraten sehen, eine Stagnation über Jahre, Trendwachstum ungefähr bei 0%. Einige sagen, wir werden uns an längere Rezessionen gewöhnen müssen. Völlig unklar, wo das Wachstum in Zukunft herkommen soll. Sagen Sie mir erstmal kurz, mit was rechnen Sie eigentlich mit Blick auf die nächsten Jahre, wenn es so weitergeht wie bisher? Und dann sprechen wir über Lösungen.
Ja, ich bin auch nicht schlauer als die Wirtschaftsweisen. Frau Professor Grimm geht davon aus, dass wir bei 0,04, 0,05, 0,06 liegen, allein weil uns die Fachkräfte fehlen. Und das war jetzt vor der letzten Korrektur der Europäischen Union und in Deutschland von der letzten Woche. Also das da bin ich auch nicht schlauer als die. Unsere Aufgabe ist nur, genau hinzuhören, wenn das zweite Kapitel von denen geschrieben wird, was muss man jetzt tun? So, und
legen wir mal los. Was ist der, wichtigste Punkt? Die Ökonomen sagen, Unternehmenssteuerreform wäre das, was am schnellsten wirken würde. Unterschreiben Sie das?
Das mag sein. Ich würde jetzt, ich habe nichts dagegen. Am schnellsten würde gehen, wenn die Bundesregierung die Kraftwerkstrategie nochmal aufbocken würde von der letzten Woche oder von vor 10 Tagen, wo statt 30 Gigawatt Leistung nur 10 Gigawatt drin waren. Das ist für den energieintensiven Standort Nordrhein-Westfalen gerade das Planungsrisiko für alle energieintensiven Industrien. Dass wir zwar sagen, und das sage ich auch, ich will gerne 2030 aus der Braunkohleverstromung aussteigen, aber dazu müssen Voraussetzungen gegeben sein. Also da sind wir uns auch einig, auch bei Schwarz-Grün in Nordrhein-Westfalen, kein Ausstieg ohne Einstieg. So, und dann reden wir nur von Kapazitäten, wir müssen auch von Preisen reden. Also am schnellsten wäre, das noch zu korrigieren, was vor 10 Tagen nicht ganz,
glauben Sie, dass es dazu kommt,
ausreichend gekommen ist. Also das ist eine andere Frage. Sie haben mich erst gefragt, was muss kommen? Mhm. So, und ob da jetzt, ob die Ampel noch die Kraft hat, an so einem Thema zu arbeiten, sind wir wieder bei der Blackbox Ampel. Mhm. Und ob die noch bereit sind, in den nächsten 1,5 Jahren noch zu arbeiten. Ich hoffe sehr. Selbst unsere grüne Wirtschaftsministerin in NRW hat das von ihrem grünen Parteifreund vorgelegte Konzept als unzureichend beschrieben. Ich hoffe, dass das ein Stück weit Wirkung hat.
Und ich habe verstanden, Unternehmenssteuerreform wären Sie dabei. Dobrindt und Merz haben ja gesagt, von 30% auf 25% senken. Guter Vorschlag?
Alles okay. Jetzt müssen Sie mir bitte noch die Frage stellen.
Wer finanziert das?
Dankeschön.
Also sind Sie dabei? Großes Sondervermögen für die Wirtschaft?
Ja, langsam. Also erstmal bin ich sehr dafür, dass wir uns einmal das ganze Mosaikbild der Kostenstruktur für die deutsche Wirtschaft hier anschauen. Da war das Thema Energie, da ist Steuern, da ist Arbeit, da sind Bürokratiekosten. Also ich will Ihrer Frage nicht ausweichen, aber da sind ein paar Sachen bei, die kosten mich jetzt gerade mal nichts. Wir haben im November, also auf der offenen Bühne war das Thema angesagt, Flüchtlingsfinanzierung, da haben wir lange drüber diskutiert. Zwischendurch haben wir in der gleichen Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Kanzler noch einen Pakt für Planungsbeschleunigung beschlossen. Das ist ein bisschen untergegangen. Das ist nicht nur eine Verabredung, man sollte mal, sondern sehr konkrete To-Dos auch für die Länder. So. Und wir haben uns verabredet in Nordrhein-Westfalen, wir wollen die Ersten sein, die das umsetzt. So, da haben wir uns schon mal selber wieder am Schlawittchen gepackt. Das wird uns nichts kosten, außer Anstrengungen und Entscheidungen. Erster Teil. Arbeitskosten, Tarifautonomie. Ich habe selber jahrelang Tarifverhandlungen geführt. Ein hohes Gut, alles okay. Aber die letzte Tarifrunde Metall, mit dem Einstieg weniger zu arbeiten, bei vollem Lohnausgleich, glaube ich, ist ja auch nicht so gekommen, aber wird nicht wegweisend sein für die nächsten Jahre. So. Kostet den Staat auch erstmal gar nichts. Der Staat muss Anreize setzen für Arbeiten. Gucken wir uns Bürgergeld an. Ist, glaube ich, in die falsche Richtung gelaufen. Ist inzwischen auch ein No-Brainer, das zu sagen. Steuern. Ich bin sehr dafür, dass wir das machen, aber dann bitte anders, als wir es jetzt beim Wachstumschancengesetz miteinander gemacht haben. Großer Trommelwirbel, Berlin verkündet, wir gucken uns an, wer was bezahlt, 60% bezahlen Länder und Kommunen. So kann man nicht miteinander arbeiten. Das sage ich hier auch als überzeugter Föderalist. So geht's nicht, Freunde. So geht's nicht. Den Doppelwumms, wir saßen in meinem Büro, einige der Herren, die mich heute begleiten, waren dabei. Eine Landtagssitzung, Achtung, Pressekonferenz, die Ampelspitzen, wir machen die Glotze an, gucken uns das an. Nach 10 Minuten sage ich, gib mal schnell ein Blatt Papier, das wird teuer, ich muss mitschreiben. 4 Milliarden Euro kostet der Doppelwumms. Steuermindereinnahmen durch Abmilderung der kalten Progression, Deutschland-Ticket und andere wunderbare Dinge, die jetzt auch nicht zwingend notwendig gewesen wären. 4 Milliarden Euro. Jetzt muss ich das einordnen, damit Sie es verstehen. Ich habe einen Landeshaushalt von 100 Milliarden. Der ist ganz überwiegend gebunden mit Personalkosten, 328.000 Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, kann ich einfach sagen, ach, ich muss jetzt woanders, ich kriege jetzt mal gerade nur die Hälfte Lohn oder so. Ich habe ganz, ganz wenig Spielraum. 4%, ne? 4 Milliarden von 100 Milliarden, Handelsblattleser können das rechnen, 4%. Worüber hat sich die Ampel jetzt zerstritten, wochenlang für den Haushalt diesen Jahres? 3,7%. Ich konnte am Ende beim Doppelwumms am Ende noch einen Strich drunter machen, die Rechnung beim Finanzminister gegenchecken im Bundesrat dagegen stimmen, in der Situation, Zeitenwende, Krieg, Russland gegen die Ukraine, konnte man nicht dagegen stimmen. Also haben wir das mitgemacht. Die nächste Nummer war jetzt das Wachstumschancengesetz. Wieder so eine Nummer. Haben wir gesagt, sorry Freunde, so geht's einfach nicht. So notwendig, wie es wäre. Und wenn das die Blaupause ist für eine große Steuerreform, dann kriegen wir ein Problem. Sondern man muss dann schon auch darüber reden, wie wir das finanzieren, wie der Bund uns beispielsweise auch von Lasten freistellt, die wir für ihn erledigen, Bürokratieaufwände, die wir für den Bund. Glauben Sie doch als Unternehmerinnen und Unternehmer bitte bloß nicht, Sie sind die Einzigen, die sich über Bürokratie ärgern. Der Staat ärgert sich darüber genauso. Die Länder administrieren hier dieses Land mehr oder weniger. Die paar Bundesbeamten, die fallen nicht groß ins Gewicht.
Sie sitzen halt am längeren Hebel als die Unternehmen, was Bürokratie angeht.
Okay. Ja.
Woran scheitert es?
Wahrscheinlich. So, also da möchte ich bitte mit dem Bund über Aufgaben reden,
okay.
Über Aufgabenreduzierung reden, darüber, dass ich nicht... Unsere Bezirksregierungen sind mittlerweile Mammutbehörden, 5.000 Mitarbeiter. Die administrieren nur. In Düsseldorf wird regiert, da wird administriert. Und die sind alle voll Oberkante unterlegt.
Aber dann lassen Sie das mal ganz konkret.
Dann will ich mit dem Bund auch darüber reden, so ein paar Dinge rauszunehmen.
Okay.
Und dann können wir uns gerne darüber unterhalten, wo wir dann in unseren Haushalten noch sparen, damit wir
das
Steuerreform
finanzieren. Aber das ist ja nicht die Diskussion, die läuft. Die Diskussion, die läuft, ist ja, wir sprechen jetzt über Agrardiesel. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun.
Naja, also wir sind jetzt inzwischen bei einem Paket Wachstumschancengesetz 3 Milliarden Euro. Jeder einzelne Teil, der einzelne Baustein ist kleiner als Agrardiesel. Mhm. Und über Agrardiesel beschließt die Ampel, da wolle sie jetzt nicht mehr drüber reden, das müsse jetzt mal die Koalitionsfraktion mit dem Bauernverband besprechen, Lied aus.
Okay.
Da kann ich doch sagen, das gefällt mir nicht, Freunde. Ich bin ein freier Mann in einem freien Land.
Dann machen Sie.
Und darüber werden wir am Mittwoch sprechen. Man ist mit den Landwirten ungefähr so umgegangen wie mit den Ländern, sondern man hat es denen vor den Latz geknallt. Die haben halt die größeren Trecker, haben sie auf die Straße gestellt. Wir machen MPKs im Bundesrat. Und trotzdem muss man, glaube ich, dieser Ampel gelegentlich schon abverlangen, auch mit denen, die es betrifft, zu diskutieren.
Was ist denn jetzt der Vorschlag? Also wie sieht das bessere Wachstumschancengesetz aus?
Ich glaube, aus diesem Wachstumschancengesetz, da werden wir jetzt keine Riesenrakete machen, die Konjunktur,
ob sie dann, das dann ist. Dann beschreiben nicht die große... Sie mal eine Rakete, die Sie, also was wäre der bessere Vorschlag?
Also mit dieser Ampel werden Sie keinen besseren Vorschlag kriegen, weil die sich auf nichts Besseres einigen können schon mal. Das machen wir jetzt auf die eine wie die andere Weise. Da werden wir schon am Mittwoch vermutlich ein Ergebnis kriegen oder müssen nochmal zusammenkommen, wird sich zeigen. Aber natürlich generell bei den Unternehmenssteuern anzusetzen, ist richtig, sich die Mühe zu machen, die Steuern für den Mittelstand für Personengesellschaften runterzukriegen. Das Thema kalte Progression haben wir den ersten Schritt gemacht, ist ein wichtiges Thema.
Soli abschaffen.
Soli, ja, okay. Gern auch das. Jetzt haben wir nur schon ein paar teure Dinge auf dem Tisch.
Genau,
ich würde jetzt, also Sie haben Soli gesagt, okay, ich hätte jetzt noch einen letzten Punkt gemacht. Der ein bisschen grundsätzlicher ansetzt. Wir wollen Innovation. Innovation helfen bei Transformation. Wir haben ein System in Deutschland, das wir kennen, über Abschreibung. AFA. Degressive AFA für Investitionsgüter. Gerne, wenn man es abgegrenzt kriegt, für Investitionsgüter in klimaschützende Investitionen, besonders dolle, alles in Ordnung. Das mal zu machen, statt dieser Förderprogrammlogik, in der wir gerade knietief drinstecken und die eine Bürokratie auslöst bei Unternehmen, aber auch bei den unteren staatlichen Ebenen, also bei Ländern, in unserem Fall NRW bei Bezirksregierungen. Es muss ja alles jemand prüfen. Für den Bund ist das Thema erledigt, wenn die EU-Kommission ein Förderprogramm zertifiziert hat. Dann ist aber notifiziert, dann ist alles okay. Dann müssen wir es administrieren und jeden einzelnen Förderfall prüfen. Das Geld zu nehmen und es dafür einzusetzen, eine ordentliche Abschreibung zu machen, dann ist der Staat einigermaßen raus. Es ist dann nicht so gut zu kontrollieren, es ist dann nicht so gut zu justieren, geschenkt. Aber das Stück an Freiheit, glaube ich, brauchen wir jetzt, um auch Impulse auszulösen. Das wäre mir jetzt noch wichtiger. Gerne auch den Soli, aber man muss am Ende auch gucken, wie groß kann so ein Paket sein, dass wir uns das auch noch leisten können.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.
So, das Paket auf der anderen Seite, die Finanzierung, wo soll das Geld herkommen? Gehen Sie dann am Ende doch mit? Das ist ja nicht nur Habeck, der das vorschlägt, das ist auch Michael Hüter vom IW Köln, die ja nun wirklich unverdächtig sind. Auch, ja. Genau, also würden Sie so einen Vorschlag mitgehen, wenn das Geld vernünftig ausgegeben wird? Also ein Sondervermögen für die
ökonomische also deswegen war ich jetzt gerade so vorsichtig, die Wunschliste nicht ganz so lang zu machen, weil ich ahnte, dass Sie da rauskommen wollen. Und
ja gut, aber das ist ja die Frage. Ich meine, es geht ja nicht nur um das Geld, es geht um Verteidigung. Die 100 Milliarden Sondervermögen, wissen wir alle, sind in 3 Jahren weg. Und was dann? Dann sind wir noch lange nicht beim 2%-Ziel der NATO.
Ich habe vor kurzem mal ein spannendes Telefonat mit Theo Weigel geführt. Der hat mich daran erinnert, dass wir früher 4, 5, 6% für Verteidigung ausgegeben haben. Der hat mich daran erinnert, dass wir zur Finanzierung der deutschen Einheit nicht nur den Sprit und das Rauchen teurer gemacht haben, sondern auch einmal im Bundeshaushalt eine richtige Einsparrunde gemacht haben, wie wir sie lange nicht gesehen haben. Meine Landesregierung hat die 4% im letzten Jahr eingespart, ohne einen Tag schlechte Presse, schlechtes Übereinanderreden und Streiterei. Leicht gefallen ist uns das auch nicht. Die Bundesregierung hat sich wegen 3,7% eine veritable Regierungskrise geleistet. Bevor sie mich dazu kriegen, dass wir neue Schulden machen auf Lasten unserer Kinder, bei den Zinsen und bei dem Schuldenstand, die wir schon haben, müssen wir erstmal alle unsere Hausarbeiten machen.
Mehrwertsteuer war ja auch immer so ein beliebtes Thema.
Kann man auch machen. Warum ist gerade der Chefredakteur über Handelsblatt so weit weg davon, zu sparen beim Staat?
Ich stelle mir die Fragen. Sparsam
zu sein.
Ich bin da gar nicht weit weg.
Priorisieren, auch mal eine Debatte darüber zu führen, ist uns das wichtiger oder ist uns das wichtiger? Ich will gar nicht als allererstes immer beim Sozialstaat anfangen, sondern bei den Bürokratielasten, die wir uns selber als staatlichen Ebenen aufbürden, abverlangen. Schauen Sie mal den Mitarbeiterstand der öffentlichen Hand an. Ich brauche jeden meiner Mitarbeiter gerade. Ich schimpfe nicht über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes. Ich weiß, wie viel da gearbeitet wird. Da sind echte Patrioten bei. Die bräuchten teilweise nur eine Etage im Haus höher fahren, dann werden die Fachplaner auf einmal bei einer Anwaltskanzlei ins Doppelte verdienen. Selber kennengelernt, solche Leute. Aber viele der Arbeit, die da gemacht wird, könnte man mit ein Stück mehr Vertrauen, ein Stück mehr Bürokratie, andere Art zu fördern, zu lenken. Ich habe das Thema gerade Förderprogramme gegen AFA mal als ein Beispiel genannt. Darüber ernsthaft zu sprechen, liegt mir viel näher als bürgerlicher Politiker, als gleich wieder irgendwie Schulden zu machen. In dem Moment, wo wir sagen, wir machen noch ein Sondervermögen und drehen hier und drehen da an der Schuldenbremse, erlahmt jedes Engagement, dass der Staat bei sich selber ein bisschen spart. Und da ist noch eine Menge Luft drin.
Wie ist eigentlich Ihr Verhältnis zu Friedrich Merz?
Gut.
Ist es besser oder schlechter, seitdem Sie der zweitbeliebteste Politiker in Deutschland sind?
Ich glaube, das juckt uns beide ziemlich
gar nicht. Er ist ja auf Platz 4. Ihnen ist das egal?
Er macht einen Riesenjob. Ich glaube, uns beiden ist das total egal.
Wie erklären Sie sich den Platz 2?
Kann ich mir auch nicht erklären.
Aber es ist ja eigentlich interessant, direkt hinter Pistorius wäre ja auch ein interessantes Rennen.
Nein, zwei beliebtesten Politiker. Das war ein Witz. Wenn ich es mir selber erklären müsste, glaube ich, das ist ja alles, guck mal, das ist irgendein Erhebungszeitraum von 10 Tagen oder so. Und ich glaube, dass den Leuten, kommen Sie ruhig rein, herzlich willkommen. Ich glaube, dass den Leuten total auf den Zeiger geht, diese Streiterei in der Ampel. Und ich habe jetzt an mehreren Stellen das Angebot gemacht, zusammenzukommen. Ich kann das nur für Nordrhein-Westfalen sagen, 6 bescheidene Stimmen im Bundesrat, 1 Stimme in der Ministerpräsidentenkonferenz. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass alle, die Ampel, auch die CDU oder die Union in Summe, davon profitieren würden, wenn man jetzt nicht einfach abwartet, dass die Ampel da irgendwie jetzt langsam ausläuft, noch 1,5 Jahre. Da hat keiner was von, sondern lass uns nochmal ein paar dicke Dinger zu lösen. Die Probleme schreien uns ja quasi an. Deswegen habe ich von aller Allianz der Mitte gesprochen, mit dem Thema Migration. Kann die Mitte diese Probleme nicht lösen? Nur einmal in die Niederlande gucken. Wer wird denn dann gewählt? Diejenigen, die mit flotten Sprüchen einfache Lösungen suggerieren. Herr Wilders. Weil die Regierung von Mark Rutte daran kaputt gegangen ist. An einem Detail, Familiennachzug war das Detail der Migrationspolitik. So. Jetzt haben wir im November Sachen verabredet. Die Ministerpräsidentin, Ministerpräsidenten, da sind ja alle dabei. Die Schwatten, die Roten, ein Grüner, ein Linker, alle dabei. Und der Scholz spricht für seine Ampel. Also alles, was irgendwie demokratisch zu nennen ist, nehme ich jetzt Ramelow mal mit rein, vereinbart sich auf ein Papier. Und die Ampel sagt dann, ja, die Hälfte setzen wir aber mal irgendwie nicht um. Und die Hälfte, die wir umsetzen, teilweise noch kontraproduktiv und so weiter. Machen 100.000 Menschen gehen für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus auf die Straße. 500 Unternehmer machen bei ihrer Initiative mit. Dahinter darf man sich doch als Politik nicht verstecken. Das muss man doch als Ansporn nehmen, an der Schwelle, am Beginn eines Jahres, wo eine Europawahl ist, die traditionell als Denkzettelwahl genutzt wird, mit doppelter Wirkung, weil die Wahlbeteiligung oft leider zu gering ist, an der Schwelle, sich dieses Thema offen liegen zu lassen, sich das zu geben, ist nach meiner festen Überzeugung völlig unverantwortlich. Und deswegen habe ich diese Allianz der Mitte ins Gespräch gebracht. Ich habe einen Vorschlag gemacht, wie wir das mit den Bauern vielleicht lösen können, weil wir 30 Jahre Strukturwahn in der Landwirtschaft nie mit dem ganzen Impact gesehen haben. Wo die Politik gesagt hat, wir wollen Strukturwandel, Ausstieg aus der Braunkohle, haben wir eine Kommission eingesetzt. Am Ergebnis kam nicht irgendein blumiges Papier raus, sondern ganz klar, hier fließt Geld von A nach B. Hier fließt das und das passiert mit den Mitarbeitern, dass keiner ins Bergfreie fällt. Dieses und jene Gesetz wird so und so und so geändert. Dieses Beispiel als Ergebnis zu erarbeiten einer Agrarallianz wäre auch wertvoll gewesen. Denn zum Thema Zeitenwende, Resilienz, Unabhängigkeit gehört auch die Lebensmittelversorgung für mich dazu. Und diese Angebote zu machen, ist vielleicht ein etwas anderer Sound als die Streiterei der Ampel.
Ein anderes Angebot war ja die Bezahlkarte auch.
Ich war noch bei Ihrer ersten Frage, sorry, war zu lang, merke ich schon. Vielleicht fanden die Leute das in dem Moment ganz wohltuend und haben gedacht, oh, wer das sagt, das ist ein netter Kerl. Und dann haben sie gesagt, sagen wir mal, der ist beliebt. Vielleicht war das der Grund.
Der nächste Streit, der sich ankündigt, und das hängt ja viel mit dem zusammen, was Sie gerade beschrieben haben, ist der Streit über die Bezahlkarte. Was ist Ihre Botschaft an die Grünen im Bund, die das Projekt teilweise nicht so toll finden?
Macht bitte mit. Macht bitte mit.
Was passiert, wenn Sie nicht mitmachen?
Tja, da muss man sich sehr genau anschauen, was wir. Also mitmachen heißt, die ändern das Asylbewerberleistungsgesetz nicht. Da muss man schauen, was man machen kann. Wichtig ist, was man auch ohne eine Rechtsänderung machen kann. Wir sind uns hier einig in Nordrhein-Westfalen, Schwarz-Grün, dass wir eine flächende Einführung dieser Bezahlkarte wollen. So, man muss mal schauen, wie man das dann hinkriegt. Die Kommunen wollen das auch. So ist jedenfalls die Aussage der kommunalen Spitzenverbände hier in Nordrhein-Westfalen. Auf Bundesebene haben die kommunalen Spitzenverbände gesagt, sie wollen Freiheit. Okay, aber hier wollen wir das. So, also ich gebe die Hoffnung nicht auf und wir arbeiten weiter daran, dass eine flächendeckende Einführung kommt. Es ändert nichts daran, dass Menschen hier eine ordentliche Leistung bekommen, so wie es das Bundesverfassungsrecht festgesetzt hat. Die Karte sorgt nur dafür, dass das Geld bei den Menschen, bei ihren Kindern, bei den Familien ankommt, die es brauchen und das Geld nicht abfließt, um in der alten Heimat den Schlepper zu bezahlen. Das war der Grund, warum wir das machen wollten. Und ich stehe auch dazu, dass wir das tun und nichts anderes im Schilde führen. Ich weiß, dass manche Grüne das befürchten. Nein, das stehe ich auch zu. Wir machen das, weil das Verfassungsgericht legt uns sowieso die Grenzen auf, welche Leistung jemand bekommt. Das ist ja sozusagen das Unterste, was man in Deutschland als Leistung an einem Menschen geben muss oder kann, wie auch immer. Und ich stehe dazu, dass wir das tun und nichts anderes. Meine Rhetorik ist auch an der Stelle eher sachlich, aber dann erwarte ich von den Grünen auch, dass sie dann mitmachen.
Also das hängt ja eng auch mit dem Aufstieg der AfD zusammen, also die Reaktion auf die Flüchtlingskrise und den Umgang mit Asylbewerbern und so. Was ist eigentlich der Grund für den Aufstieg der AfD? Es gibt ja verschiedene Erklärungsansätze. Die einen sagen die schwache Performance der Ampel, die anderen sagen die Migrationskrise. Was ist der wichtigste Auslöser aus Ihrer Sicht?
Ja, und beide haben recht. Und kommt noch, wenn man sich die Analysen anschaut, wo potenzielle AfD-Wähler gefragt werden, wenn man sich die Wahlanalysen in den Niederlanden anschaut, kommt noch hinzu, dass ein großer Teil auch der Mitte der Gesellschaft gemessen am Einkommen sich inzwischen sehr, sehr ernsthafte Sorgen macht. Selbst Menschen, wo man vom Fähigkeitsprofil sagen würde, okay, du musst dir keine Sorgen machen, machen sich Sorgen. Das hat viel mit dem erstgenannten Thema zu tun. Diese Ampel, also Sie haben den Gag mit Helmut Kohl erzählt, also ist ja nicht Gag, sondern eine Anekdote, die wirklich passiert ist. Was ich daraus gelernt habe, war der Maßstab von Helmut Kohl war, wie will denn jemand wie du Zuversicht verbreiten im Volk? Also das Stück, ein Stück Zuversicht verbreiten im Volk, aber nicht hohl, nicht mit Geschwätz, sondern indem man sagt, pass auf, Lage ist so, ehrlicher Befund, was tun wir jetzt, damit es besser wird? Das ist doch die Grundlage für Zuversicht und nicht irgendein Geschwätz und nicht irgendein infantiles Gerede mit Wumms und Bums und Doppelwumms und so. Und in dem Moment, wo die Menschen merken, die Lage ist schwierig, bei Migration ist was schwierig, wirtschaftlich ist was schwierig und da ist eine Regierung, die Leute wissen doch auch nicht im Detail und wollen auch gar nicht im Detail wissen, was da jetzt Wachstumschancengesetz, AFA, dies für Gebäude und Investitionen und was ist im Vermittlungsausschuss. Aber die wollen das Gefühl haben, da ist ein Problem, da arbeiten die dran, da soll schon was bei rumkommen. Und ansonsten haben sie kluge Journalisten, die ihnen das einordnen und erklären und im Leitartikel sonst schreiben, großer Wurf, danke Kanzler, gut regiert oder alles Schitte nochmal ansetzen. So, aber die Ampel verbreitet seit im Grunde fast seit Beginn das Gefühl, da bewegt sich nichts und irgendwie hat man auch alles keinen Bock aufeinander. Deswegen ist das schon einer der Gründe auch für diese tief in der Bevölkerungsschicht, die eigentlich gar nicht so viel Angst haben müsste, verbreitete echte Sorge und Angst. Und deshalb werbe ich einfach dafür, dass Politik knochentrocken ihre Arbeit macht, an den Problemen arbeitet. Dann kriegt man auch die Extremisten wieder klein. Lassen wir die Probleme liegen, müssen wir uns nicht wundern, dass die Menschen sagen, okay, von denen höre ich irgendwie nichts Plausibles, die streiten nur, da hat einer eine einfache Antwort. Wahrscheinlich ist es nicht so einfach, aber hört sich gut an. Also es ist nicht so mega kompliziert. Und man kann ringsherum um uns sehen, was die Ursachen dafür sind, dass Extremisten erstarken. Das
mit den einfachen Antworten ist ja manchmal so ein bisschen so eine Sache, insbesondere wenn es um die Kommunikationsfähigkeit des Kanzlers geht. Sie haben ja mit ihm recht viel zu tun, mit Olaf Scholz in der Ministerpräsidentenkonferenz. Wie nehmen Sie ihn denn jetzt gerade so wahr?
Ja, also ich habe gedacht, ein Westfale, ein Christdemokrat aus Nordrhein-Westfalen, wir sind ja eher Europa-minded, weltoffen und so weiter, der müsste mit einem Sozialdemokraten aus Hamburg eigentlich gut klarkommen. Und jetzt ist es auch nicht so, dass wir an allen Stellen überhaupt nicht klarkommen. Ich habe nur manchmal das Gefühl, wenn er die Dinge mit uns verabredet, kommt er mit seiner Ampel nicht klar. Also ob er jetzt drei Worte mehr oder weniger sagt, ist für mich jetzt auch nicht erheblich. Ich halte ihn für einen vernünftigen Menschen. Aber was mir...
Merz sagt, er kann es nicht. Kann er es nicht?
Also jedenfalls in dieser Ampel funktioniert es nicht. Ich mag das nicht, Menschen so zu etikettieren und so drauf zu kloppen. Meine Wahrnehmung ist halt, Stichwort Migrationspapier, jetzt dieses Detail auch mit der Bezahlkarte, dass es ihm schwerfällt, seine Sachen, die er mit uns verabredet, umzusetzen. So. Und wenn er das nicht hinkriegt, ja, dann kann er es nicht, aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Wir sind in der Hälfte der Wahlperiode. Vielleicht zeigt das uns noch. Es wäre gut für Deutschland, wenn noch mal was klappen würde.
Wir sind letztes Wochenende bei der Münchner Sicherheitskonferenz fast über den Weg gelaufen, nicht ganz. Mich würde mal interessieren, wie Sie, mit welchen Gefühlen Sie von dort zurückgereist sind. Das war ja wirklich ein emotionales Treffen. Nach der Rede von Kamala Harris ist die Frau von Alexei Nawalny auf die Bühne gekommen, nur wenige Stunden, nachdem sie erfahren hatte, dass ihr Mann mutmaßlich tot ist. Was haben Sie mitgenommen und wie blicken Sie auf die nächsten 12 bis 24 Monate nach allem, was Sie dort gehört haben?
Dass das Wort von der Zeitenwende, das Olaf Scholz gewählt hat, richtig ist. Und dass wir es in Deutschland noch gar nicht durchdrungen und auch nicht gut genug durchbuchstabiert haben. Als er das gesagt hat an einem Sonntag, an einer Sondersitzung des Deutschen Bundestages, habe ich das gehört, habe gesagt, okay, das ist genau die richtige Dimension, die dieser Kanzler da beschreibt. Dann hörte das aber irgendwann auf. Dann war das Sondervermögen eingestielt. Union hatte ja auch mitgemacht. Ist auch richtig so. Konstruktive Opposition. Wenn das Land dich braucht, musst du helfen. Aber man hätte eigentlich viel mehr unter diesen Überbegriff Zeitenwende packen müssen. Was heißt das für unsere Energieversorgung? Man wäre dann natürlich, wenn man über Energiepolitik gesprochen hätte, an dem Punkt mit den Atomkraftwerken schon gekommen. Vielleicht wäre es aber auch einfacher gefallen, zu sagen, komm, jetzt lass uns die noch mal ein bisschen laufen lassen, bis wir Klarheit haben. Ich gestehe der Ampel zu, sie haben mir einen Koalitionsvertrag geschrieben, sie wollen die abschalten. Alles okay, ich halte es für falsch, aber das ist Politik. Wir haben die Wahl verloren, wir haben die gewonnen, sollen sie es halt machen. Aber in dem Moment hätten sie jedes Argument gehabt, Zeitenwende einmal durchdeklinieren, was heißt das für Energieversorgung, zu sagen, was mit der Kernkraft, das legen wir uns später nochmal hin. Unsere Haltung ist total klar, Anti-AKW-Bewegung, macht euch keine Sorgen, wir sind klar sortiert, aber wir müssen jetzt erstmal ein paar Dinge klären. Bis hin zur Landwirtschaft. Warum dann noch teure Dinge machen? Wir haben auch im Doppelwurm sind einige Bausteine. Warum dann Deutschland-Ticket? Ich war Verkehrsminister. Ich freue mich für jeden, der preiswerter ÖPNV fährt. Keine Frage. Wir bezahlen das auch jetzt auch mit. Es ist beschlossen, ist okay. Aber war das jetzt wirklich die zwingende Antwort in einer Phase der Zeitenwende? Ich habe Zweifel. Also ich glaube, man hätte die Deutschen viele Jahre vorher und wahrscheinlich auch später nicht so gut mitnehmen können auf einen Pfad, auf einen Weg, auch mal Dinge zu verändern, die nicht jedem sofort gefallen, wie in dem Moment. In dem Moment, Zeitenwende, habe ich gesagt, dieser Kanzler, der wird uns führen können in eine Richtung, die am Ende gut ist. Und er hat es irgendwann, hat er davon abgelassen und es liegen lassen.
In München wurde ja ein anderer potenzieller möglicher Führungswechsel viel diskutiert, die Rückkehr von Donald Trump in den USA. Welche Folgen hätte das? Wie denken Sie darüber? Ist das ein Thema, mit dem Sie sich beschäftigen? Sie sind ja auch in die USA gereist, ich glaube vor einem Jahr zuletzt, oder?
Nee, Reise kommt noch, aber ich war mehrfach in den USA. Also ich habe ehrlich gesagt was anderes rausgehört aus Gesprächen über Donald Trump, dass man jetzt auch nicht jedes Wort, das er gerade spricht, für bare Münze nehmen muss. Trotzdem müssen wir Europäer unsere Hausarbeiten machen. Denn selbst Joe Biden verlangt uns ab, dass wir unseren verabredeten Beitrag zu unserer eigenen Sicherheit leisten. Ich brauche jetzt kein Schreckgespenst Donald Trump für. Da ich ja an das Gute im Menschen, auch im Amerikaner glaube, hoffe ich, dass Donald Trump nicht nochmal Präsident wird. Aber selbst wenn es so kommt, wie ich es mir wünsche, müssen wir unsere Hausarbeiten machen und müssen in der Lage sein, dauerhaft das 2%-Ziel zu schaffen und so weiter und so weiter. Also völlig unabhängig davon.
Ich fand es interessant, dass Sie das Thema Zuversicht wirklich mehrfach angesprochen haben jetzt in unserem Gespräch. Ich würde gerne als letzten Punkt mal die Frage stellen, wie das eigentlich funktionieren kann, weil einfach so gute Laune verbreiten ist ja nicht der Weg, sondern möglicherweise könnte ja ein Weg sein, dass man eben nicht nur auf die aktuellen Dramen konzentriert und immer wieder repetiert, was alle sowieso schon besorgt verfolgen, sondern vielleicht auch die Frage stellt, okay, was sind denn mögliche Auswege? Wenn wir über die Wirtschaftskrise sprechen, könnte man ja darüber sprechen, wie könnte ein Geschäftsmodell Deutschlands in 10 Jahren aussehen? Die Debatte findet praktisch gar nicht statt. Ist das, was Sie mit Zuversicht meinen, oder ist das nochmal was ganz anderes?
Also erstmal ganz seriöse politische Arbeit machen und sich Vertrauen zurückzukämpfen, als Ampel, aber insgesamt als demokratische Politik an den Problemen arbeiten. Wir kennen sie alle und wir sind ja nicht völlig fantasielos. Dann mal diskutieren, was sind die richtigen Dinge. Bei der Migration haben wir es verabredet, bei der Planungsbeschleunigung haben wir es verabredet, jetzt ist Umsetzung angesagt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir noch raten müssten, was wir bei Planungsbeschleunigung brauchen. Pakt für Planungsbeschleunigung zwischen Ländern und Kanzleramt. So, wir haben das Novemberpapier zur Migration. Umsetzen, angehen, Prüfschritte, wirklich daran arbeiten. Ich glaube, das holt Vertrauen zurück. Und das Thema, Sie haben das Thema große Steuerreform angesprochen. Friedrich Merz hat in einem Brief an den Kanzler, auch an den Vizekanzler Robert Habeck, Wirtschaftsminister, die Punkte der Union beschrieben. Darüber zu diskutieren, was wir jetzt jenseits dieses kleinen Wachstumschancengesetzes wirklich brauchen. Das gibt eine Antwort auf das Geschäftsmodell. Ich tue mich schwer, dass Politiker ein Geschäftsmodell Deutschland beschreiben. Lass uns unsere Aufgabe machen. Kleine Erinnerung an meine frühe Wahrnehmung, Strukturwandel, westliches Münsterland, 80er Jahre Textilindustrie. Lass uns das machen, was unsere Aufgabe ist. Für ordentliche Rahmenbedingungen sorgen. Dann werden schon findige Unternehmer, Innovatoren auf die Idee kommen, was sie auf diesem wunderbar bereiteten Spielfeld dann für tolle unternehmerische Ideen ausbrüten. Viel Erfolg. Das muss ich denen aber nicht sagen. Das geht garantiert schief. Also nicht ich muss ein Geschäftsmodell definieren. Ich muss an Rahmenbedingungen arbeiten. Und wir haben sie eben einmal ganz schnell durchdekliniert und wahrscheinlich noch nicht mal alle. Ich glaube, wenn die Menschen das sehen, dass wir diese Arbeit seriös machen, mit der Ambition, dass es uns in 5 Jahren besser geht als heute, dass unsere Kinder guten Wohlstand haben, in Freiheit und Demokratie leben, das seriös unterlegt ist, nicht mit flotten Sprüchen, ja. Ich glaube, dann kommt Vertrauen zurück. Aber ich glaube, auch nur dann kommt Vertrauen zurück.
Wenn Friedrich Merz Ambitionen äußert, als Kanzlerkandidat anzutreten, stellen Sie sich dahinter?
Das werden wir dann klären, so wie es verabredet ist, im Jahr vor der Wahl. Ich habe jetzt mit Blick auf dieses Wahljahr, die Europawahl, die drei Wahlen im Osten, die muss man auch sehr, sehr ernst nehmen. Wenn man sich die aktuellen Umfragen anschaut, höre ich auch sehr genau hin, was meine Ministerpräsidentenkollegen oder die dortigen Landesvorsitzenden sagen. Da habe ich jetzt zwei Stimmen gehört, die sagen, lass uns die K-Frage nach den Landtagswahlen entscheiden, damit bei Landtagswahlen über die Landespolitik geredet wird. Und
also vielleicht auch noch das Markus klug. Söder.
Glauben Sie, wir werden am Ende einen klugen Kandidaten oder eine Kandidatin aufstellen?
Davon sind wir überzeugt. Was macht Sie bei all dem zuversichtlich? Wo ziehen Sie selbst Zuversicht?
Also ich bin ein Mensch, der sich jetzt nicht so schnell aus dem Sattel heben lässt. Ich habe schon manches erlebt, manches haben Sie angesprochen heute Abend, manches könnte man noch beleuchten. Ich glaube daran, dass die überwiegende Zahl der Menschen total vernünftig ist, dass wir gerade hier in Nordrhein-Westfalen wissen, dass es ohne Arbeit nicht geht. Uns fällt das nicht in den Schoß und wir sollten uns auch nichts erzählen lassen, irgendwie mit 28-Stunden-Woche, 30-Stunden-Woche, 4-Tage-Woche und so. Es geht am Ende über Arbeit in der Politik, im normalen Leben, in der Beziehungspflege, im Wirtschaftsleben. Man muss an den Dingen arbeiten. Und weil wir das wissen und weil wir schon mal gezeigt haben, dass wir uns aus den Trümmern des Zweiten Weltkrieges hochgearbeitet haben, mit der Agenda 2010 vom kranken Mann Europas wieder hochgearbeitet haben. Ja, warum, wo soll der Kleinmut herkommen, dass wir das nicht nochmal können? Wir müssen ein bisschen andere Antworten geben, aber natürlich können wir Antworten geben und ich glaube auch, dass sie zustimmungsfähig sind, weil die Menschen sind nicht blöd. Die wissen, dass Politik ihnen nicht Geld drucken und hinterher schmeißen kann, auch wenn man hier so tun, als sei das möglich, denn das geht nicht. Politik muss ihren Job machen und dann müssen die Leute in die Lage versetzt werden, mit ihrer Hände Arbeit und den klugen Gedanken, die sie im Kopf haben, ihres eigenen Glückes Schmied zu sein. Und ich glaube, das wissen die allermeisten Leute auch.
Herr Wies, ganz herzlichen Dank bis hierhin.
Sehr gerne.
Jetzt allen einen schönen
Abend.
Hat
Spaß gemacht. Dankeschön.
Vielen Dank.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Lukas Teppler und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing. Thank you.